Durchsuchungsbefehl. Und je näher dieser endgültige Schritt kam, desto unsicherer wurde ich mir wieder, dass wir doch in der Wohnung bleiben, nachdem wir alles verkauft hatten und eigentlich nichts mehr hatten. Ich habe es dann auch gemacht und Dubai war gecancelt. Und dann, das habe ich noch nie erzählt, klingelt an der Tür, ich steig aus dem Bett und eine ganze Truppe von der Polizei steht vor meiner Tür. Durchsuchungsbefehl. Ein richtiger Schlag ins Gesicht, muss ich sagen, als ich dann so gemerkt habe, wie sie mit deinen privaten Sachen umgehen, wie sie wirklich jeden einzelnen Schrank auseinandernehmen, wie sie mit mir umgegangen sind in den ersten 10 Minuten. Ich hatte einen kleinen Hund, einen kleinen süßen französischen Bulldogge. Der ist so klein und süß, der tut keinem was. Und die haben den angeschrien, die haben mich angeschrien. Als ich denen gesagt habe, hey, ich verstehe nicht, warum ihr hier seid. Ich habe nie was verkauft und ich check das gerade nicht. Haben die auch gesagt, das wissen wir. Wir wissen, dass sie nichts verkauft haben, Herr Burkhardt, aber wir sind halt hier, weil sie gegen das Anti-Doping-Mittel bis jetzt missbraucht haben. Und hat gesagt, ganz ehrlich, ich zahle meine Steuern brav und das nicht wenig und bezahle quasi mit meinem eigenen Geld euer Gehalt und ihr läuft bei mir morgens die Bude ein. Und das war der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich weg.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doc Talk. Diesmal aus einem ganz besonderen Setting, denn ich bin unterwegs zu den nächsten Gerichtsterminen und nehme mir hier gerade eine kleine Auszeit, um die Folge aufzunehmen. Und diesmal ist nicht nur Sascha dabei, sondern wir haben mal wieder einen Gast. Und da begrüßen wir heute Adolf Burkhardt. Hallo.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss die Quote natürlich ein bisschen drücken. 2 Doktoren, 1 Hauptschüler. Heute wird es eine gute Mischung.
Ach, ich glaube, wir haben ein Thema, was durch alle Bildungsschichten gleichermaßen Interesse wecken dürfte. Wir haben uns nämlich im Vorfeld überlegt, wir wollen mal darüber sprechen, wie es dir so ergangen ist und ergeht mit dem Gedanken und der Entscheidung, nach Dubai auszuwandern. Vielleicht mal so als kleiner Einstieg, wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, warum du nach Dubai gezogen bist, aus heutiger Sicht, und das in einem Satz, was würdest du dem sagen?
Es reicht eigentlich ein Wort. Deutschland. Nein, Spaß.
Wie du das meinst, wirst du ja gleich noch vertieft erklären, hoffe ich.
Ich will das Messer nicht zu tief in den Rücken rammen. Nee, aber wo fange ich an? Das ist echt eine lange Geschichte eigentlich. Ich kann ja ein bisschen ausholen, oder?
Ja, gerne.
Ich weiß, das Thema interessiert sehr viele. Ich bekomme auch wirklich täglich DMs von ganz vielen, die denselben Schritt wagen wollen und da noch blauäugiger rangegangen sind als ich. teilweise wirklich sehr blauäugig rangehen. Und vielleicht kann man hier in diesem Podcast ein paar Leute aufklären, welche Fehler man nicht machen sollte und auf was man sich hier einlassen kann. Ja, zu meiner Geschichte, wie es dazu kam. Ich hatte so ein paar Schicksalsschläge aufeinandergereiht, die mich ein wenig zum Umdenken gebracht haben. Ich war das erste Mal in Dubai zum Urlaub 2018 und war insgesamt mit Hin- und Rückflug mal länger, mal weniger, 7 Mal hier, bevor ich den Schritt gemacht habe, hierher komplett rüberzukommen. Ich muss sagen, das allererste Mal, als ich hier war, fand ich sehr interessant, aber hätte mir niemals vorstellen können, hier zu bleiben. Das zweite Mal zum Urlaub bin ich sehr spontan hierher geflogen. Das weiß ich noch genau. Da saß ich mit Viola zu Hause, der Fernseher lief. Es war relativ spät am Abend. Und manchmal bekomme ich so dumme Ideen und habe dann einfach mal Flüge geschaut, was die so kosten. Im Juni, ganz heiß in Dubai, und habe mich gewundert, boah, Flüge und Hotels sind gerade brutal günstig. Woran liegt das? Und habe dann einfach um 23:30, kurz vorm Schlafengehen, 2 Flüge für übermorgen gebucht. Und dann sind wir hergeflogen. Es war natürlich ein richtiger Schock, als wir aus dem Flughafen raus sind. Mit der Hitze habe ich selbst nicht gerechnet. Und nach diesem Aufenthalt hier, wir waren eine Woche hier, habe ich mir gedacht, ich komme nie wieder her. So ist es natürlich nicht geblieben. Ich bin dann nochmal gekommen, aus welchem Grund auch immer. Es hat mich immer wieder hinhergezogen, weil die Studios hier natürlich immer richtig geil waren und die Atmosphäre in den Gyms doch sehr gut waren. Aber das Wetter ist natürlich im Sommer extrem unangenehm. Und wenn man sich mal Dubai gönnen möchte, dann würde ich immer raten, jetzt zu kommen. Also ich würde sagen, so ab Oktober bis März ist hier die tollste Jahreszeit. Da lässt sich's wirklich aushalten. Für alle Einsteiger, um einfach mal ein Zeh ins feuchte Wasser zu halten, um nicht gleich den harten Schock zu bekommen. Die meisten, die herkommen, die sind dann auch im Sommer weg. Aber dazu kommen wir noch. Warum ich hierher gekommen bin? Ich hatte gesagt, ich hatte ein paar Schicksalsschläge aufeinandergereiht, die so ein bisschen mich zum Nachdenken gebracht haben und die dann letzten Endes auch eigentlich der Knackpunkt waren, warum ich diesen Schritt gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, es war 2020. Wir hatten ein Eigenheim, ein Reihenhaus mit Garten. Alles war schön. Ich hatte meine Routine. Ich hatte eine entspannte Nachbarschaft. Und alles war so, ist so vor sich hergelaufen. Und eines Morgens saß ich unten ganz entspannt, habe mich auf mein Training vorbereitet, Pre-Workout ready gemacht und dann wollte Viola die Wäsche kurz machen. Ist kurz ins oberste Stockwerk gelaufen, da hatten wir unser großes Badezimmer, ein Trockner, eine Waschmaschine, ein großes Regal mit ein paar Handtüchern und so weiter. Und sie machte das Badezimmer auf und alles stand unter Flammen. Also das Badezimmer hat komplett gebrannt. Man konnte die Tür auch nicht mehr öffnen. Und dann schrie sie, es brennt. Und ich dachte erst, sie will mich verarschen. Und das ist natürlich das Letzte, was du erwartest an so einem entspannten Morgen. Und daraufhin habe ich natürlich dann die Feuerwehr gerufen, bin kurz hochgerannt, habe versucht, noch die Tür zu öffnen, aber es war keine Chance mehr da. Es war die Luft, der Sauerstoff war schon entzogen aus dem Raum. Und Gott sei Dank habe ich die Tür nicht aufbekommen. Wer weiß, was dann noch passiert wäre. Feuerwehr war relativ schnell da, hat das Ganze gelöscht. Das Haus war natürlich danach eine Katastrophe. Alles ist abgebrannt in diesem Zimmer, bis auf eine Toilettenrolle. Kein Spaß. Eine verdammte Toilettenrolle, Klopapier, stand in der Ecke, als wäre es, als hätte es nicht gebrannt. Also richtig, richtig suspekt. Ja, und wir konnten natürlich nicht in der Wohnung bleiben oder in dem Haus bleiben. Und dann mussten wir uns erstmal drum bemühen, was anderes zu finden. Und wenn ich in eine Ferienwohnung gezogen, da sind wir dann mehr als 3 Monate gewesen. Sehr unangenehm, weil ich in einem kleinen Dorf lebe oder gelebt habe und da Ferienwohnungen oder Airbnbs relativ schwierig sind, überhaupt was zu bekommen. War aber froh, dort Untermieter sein zu dürfen. Und wir haben auch so schnell keine Renovierung vom Reihenhaus bekommen. Gutachter musste kommen, Gutachten musste gemacht werden. Die ganze Bude war natürlich komplett verraucht. Bis ins oberste Stockwerk musste alles neu gemacht werden. Also es waren quasi 3 Etagen ohne Keller. Und Erdgeschoss ging, da konnte man sich aufhalten. Man hat es zwar schon gerochen, aber eigentlich hieß es auch vom Gutachter, ihr solltet hier nicht mehr wohnen. Und das war erstmal so ein richtig starker Schlag ins Gesicht von der Realität und raus aus der Komfortzone. Ja. Renovierung hat länger gedauert als 3 Monate. Also habe ich mich nach diesen 3 Monaten nach einer anderen Wohnung umgeschaut, weil ich wusste, das wird jetzt noch länger dauern, hat uns der Bauträger oder die Renovierungsfirma auch gesagt. Also habe ich eine andere Wohnung angemietet. War eine relativ schöne Wohnung, eine große neue Wohnung. Aber natürlich ist nicht so toll wie dein Eigenheim, wo du halt irgendwie drin gelebt hast, auch schon für ein paar Jahre und dich wohl so eingerichtet hast mit allem, was du hattest und hast auf einmal plötzlich gar nichts mehr gehabt, ne? Und ich war wirklich, es hat mich sehr belastet, muss ich sagen, dass ich so aus meiner Komfortzone raus bin. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch so richtig unflexibel mit allem. Heute hätte ich das wahrscheinlich ein bisschen lockerer genommen, nicht so locker wie manch andere vielleicht, weil natürlich die Bodybuilding-Routine tief drin in einem ist und man natürlich auch irgendwie trotzdem immer ein Ziel im Kopf hat und seine Routine machen will. Aber damals war ich sehr verbissen und auf solche Sachen war ich mental gar nicht vorbereitet. Ja, und dann haben wir uns eingemietet und ich muss ehrlich sagen, nach 3-4 weiteren Monaten in der neuen Wohnung brauchte ich eine Auszeit. Da ging es auch nicht mehr mit Bodybuilding voran. Ich habe nichts mehr hinbekommen, habe mich nicht mehr gut gefühlt. Würde schon fast sagen, es ging Richtung so eine latente Depression. Und wir saßen morgens beim Frühstückstisch und ein Bekannter von mir ist nach Dubai ausgewandert. Und ich hatte mit ihm geschrieben schon ein paar Tage. Und der hat mir viel erzählt, wie es ihm hier gefällt, warum er hergekommen ist und so weiter. Und er meinte, ja, komm doch auch mal her, mach den Kopf frei. Und ich saß dann morgens am Frühstückstisch mit Viola und habe dann halt zu ihr gesagt, ich brauche eine Auszeit von allem. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich selbst. Normalerweise, wer uns kennt, Viola und ich, wir machen wirklich alles zusammen. Also egal, wo wir auftauchen, eigentlich tauchen wir immer zusammen auf. So war es immer und so ist es bis heute. Aber zu der Zeit brauchte ich einfach ein bisschen Zeit für mich und habe dann auch zu ihr gesagt, ich fliege da jetzt alleine rüber und schau mal, ob ich da vielleicht besser klarkomme und mich auf den Sport fokussieren kann und mich ein bisschen resetten kann. Das habe ich gemacht. Ich bin da ohne Rückflugticket hingeflogen. Das hat mir sehr gefallen, auch durch meinen Bekannten. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Er hat mir alles gezeigt. Und ich habe Dubai mal so von der anderen Seite gesehen. Nicht als Tourist, sondern wirklich mit jemandem, der auch vor Ort ist und sich ein bisschen auskennt. Mir ist dabei aufgefallen, dass Dubai gar nicht so teuer ist, wie man immer den Anschein erweckt bekommt aus Social Media. Man glaubt, wenn man viele Stories sieht oder sich so Leute anhört, die hier zum Urlaub herkommen, dass man Millionär sein muss, um hier zu überleben. Aber Fakt ist, das kann ich jetzt nach fast 3,5 Jahren hier sagen. Mittlerweile ist eigentlich alles günstiger als in Deutschland. Ich war wirklich schockiert, als ich in Deutschland war, in Offenbach nach 3 Jahren, wie teuer die Lebensmittelpreise sind. Von den Benzinpreisen brauchen wir nicht sprechen. Strom etc.
Was kostet das Benzin in Dubai?
Jetzt aktuell so 67 Cent der Liter. Es ist ein bisschen günstiger geworden seit dem neuen Jahr. Da haben sie es auf so zwischen 64 und 67 Cent. Also,
ja, ist okay.
Ja, ich tanke mein Auto hier in Dirham voll für denselben Preis wie in Euro. Also geteilt durch 4. Das ist verrückt. Aber darum geht's gar nicht. Es ging nicht ums Geld und es ging auch ehrlich nicht um Steuern, was viele gedacht haben. Daran habe ich überhaupt keinen Gedanken verschwendet. Es war eher die Kultur und die Freundlichkeit der Menschen, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Und ich glaube auch, der Großteil, was mich hier glücklicher gemacht hat in der Zeit, wo ich hier war, war die Sonne. Es ist halt echt ein Unterschied, ob du morgens die Vorhänge aufmachst und die Sonne jeden Tag ins Gesicht scheint. Du hast einfach weniger schlechte Tage und ich habe ja erwähnt, ich habe das Gefühl gehabt, ich war in einer depressiven Phase und diese Sonne und auch wenn es gefaked ist, vielleicht gefaked, der freundliche Umgang miteinander, hat mein Gehirn irgendwie übermittelt, dass das Leben hier besser ist. Ich vergleiche das immer gerne mit USA. Die sind da sehr oberflächlich. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schon mal da wart. Man geht in den Supermarkt einkaufen und man checkt gar nicht, dass der Verkäufer einfach nur seine Kassette abspult am Tresen. Yo, wie geht's? Alles klar? Was gibt's? Wie geht's dir? Das ist so ganz normaler Talk, da geht man da irgendwann gar nicht mehr drauf ein. Aber als Tourist denkt man so, ey, halt, der interessiert sich voll für mich, er fragt, wie es mir geht und sowas. Sowas kommt in Deutschland gar nicht vor. Und aber der Unterschied ist, dein Gehirn kann gar nicht unterscheiden, ob der dich jetzt anlügt, ob das gefaked ist oder nicht, sondern du nimmst es einfach positiv wahr und das ist der große Unterschied. Ich habe lieber jemanden, der mir ins Gesicht lügt und auch freundlich macht und fragt, wie es mir geht, als wenn ich morgen zum 8 beim Lidl zum Einkaufen bin und nicht mal einen guten Morgen zurückbekomme. Ihr kennt das vielleicht. Ich bin so ein sensibler Mensch und bei mir war das schon immer so, ob es in der Ausbildung war oder während meiner Zeit, als ich im Betrieb gearbeitet habe. Wenn mein Chef vorbeigekommen ist, ich wurde einfach so erzogen, immer freundlich und höflich zu sein, guten Morgen, wie geht's, zu fragen. Und wenn mein Chef morgens kam und mir nicht mal geantwortet hat und mich einfach nur als eine Nummer gesehen hat, dann war das bei mir schon ein halber Weltuntergang. Vielleicht habe ich das einfach zu sehr an mich rankommen lassen, aber es ist wirklich, ich habe dann immer gedacht, ey, warum stehe ich eigentlich hier, wenn ich nicht mal gewertschätzt würde für einen guten Morgen. Und das hat mir so immer den Tag vermiest.
Ja. Als du jetzt da warst auf dieser, ja, ich sag mal, Findungsphase nach diesem ganzen Scheiß, der zu Hause passiert ist, wie schnell ging das, dass du für dich entschieden hast, das wäre für mich eine Option, ich könnte dauerhaft hier bleiben?
Da wollte ich gerade hinaus, genau. Ich war fast 3 Monate hier. Nach circa 2 Monaten habe ich Viola geschrieben, komm vorbei, zieh dir das auch rein. Ist sie nachgekommen. Dann sind wir noch einen Monat hier geblieben, weil ich konnte ja nur 3 Monate erstmal bleiben, bis ich dann Visum machen musste. Oder einen Tag Ausreise. Und Viola ist dann hergekommen und ihr hat es auch sehr gefallen. Und da kam dann auch das erste Mal der Gedanke, wirklich viel länger hier zu bleiben. Spontan, wirklich, nicht geplant. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Als Viola dann mit mir da war und die 3 Monate fast rum waren, habe ich irgendwie mein Umfeld vermisst. Ich habe die Natur vermisst aus Deutschland. Ich habe meinen Gym vermisst. Ich habe plötzlich alles angefangen, schlecht zu sehen in Dubai. Sehr vieles war mir unangenehm. Und ich habe immer nach einer Lösung gesucht, wieder dann nach Deutschland zu gehen. Viola war da schon voll entschlossen und hat gesagt, ey, wir müssen das machen. Es gibt keine Option mehr zurück. Wir haben uns dann schon angefangen, um die Papiere zu kümmern. Ein Visum zu machen, dauerhaftes für Dubai, haben auch schon Geld bezahlt. Und ich bin während dem Prozess, als das Ganze lief, einfach nach Hause geflogen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe gesagt, ich muss zurück nach Deutschland, Mann. Und habe Viola dann erstmal in Dubai gelassen. Jetzt war das Ganze umgekehrt. Ja, es klingt total absurd, aber ich erzähle einfach Real Talk, wie es war. Es war nicht so, dass wir uns mit Viola verstritten haben oder nicht verstanden haben, aber es war irgendwie so. Ich habe zu ihr gesagt, ihr gefällt es hier. Ich habe gesagt, bleib du erstmal hier. Ich muss sowieso erstmal ausreisen. Ich fliege nach Deutschland und brauche einen Reality-Check, ob ich es wirklich so vermisse, wie ich es gerade fühle. Ich bin zurückgeflogen. Ich war 3 Tage in der Wohnung alleine. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten. Alles, ich konnte einfach nicht mehr in Deutschland bleiben. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur noch das Negative gesehen, weil auch zu dem Zeitpunkt viel nicht gestimmt hat in meinem Umfeld. Ja. Und ihr wisst vielleicht, wie das ist. Wenn es in deinem Leben gerade nicht so läuft, ist es manchmal schwierig, das Positive zu sehen. Und man versucht irgendwie nach einer Lösung zu suchen, aber man erkennt nicht, dass die Lösung nicht woanders liegt oder in einem anderen Land, sondern die Lösung eigentlich ein ganz anderes Ding wäre, sondern an dir selber zu arbeiten und an deinen eigenen Problemen. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt aber nicht verstanden. Da ist Viola nachgekommen, nach Deutschland. Wir haben alles inseriert. Unsere Möbel, was wir noch hatten, was wir neu gekauft haben für die neue Wohnung. Hatten ja gerade einen neuen Mietvertrag abgeschlossen für 1 Jahr. Den habe ich gekündigt. Der Mieter war natürlich nicht erfreut darüber. Und dann hieß es, ich glaube, 2 Monate hatten wir Zeit oder knapp 3 Monate hatten wir Zeit, um alles zu regeln, um dann wirklich den endgültigen Schritt nach Dubai zu machen. Und je näher dieser endgültige Schritt kam, desto unsicherer wurde ich mir wieder. Bei Viola war das nicht so. Sie war da voll am Start. Und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich den Schritt auch niemals gewagt. Ja, es ist dann so weit gekommen, dass ich eine Woche, bevor wir los wollten, meinen Vermieter angerufen habe und darum gebeten habe, dass wir doch in der Wohnung bleiben. Nachdem wir alles verkauft hatten und eigentlich nichts mehr hatten. Und ich habe es dann auch gemacht. Und Dubai war gecancelt.
Krass.
Und dann, ja, jetzt kommt der Knackpunkt. Das habe ich noch nie erzählt. Ich mache das einfach mal hier öffentlich. Ich denke, das ist gang und gäbe in unserer Szene. Dann war die Bude schon fast leer. Ich hatte nichts mehr. Ich habe alles verkauft und wir wollten eigentlich los. Und morgens um 8 Uhr war das, glaube ich, klingelt an der Tür. Ich steig aus dem Bett und eine ganze Truppe von der Polizei steht vor meiner Tür. Durchsuchungsbefehl. Durchsuchungsbeschluss. Ich sag, ja, um was geht's? Wir sind extra aus Stuttgart gekommen. Sind extra um 4:30 morgens losgefahren. Ich glaube, insgesamt 9 Leute. Weil sie hier sind, aufgrund des Verdachts, dass ich gegen das Anti-Doping-Mittelgesetz missbrauche. Habe ich gesagt, ja, es ist offensichtlich. Also, schaut mich an. Habe ich auch kein Geheimnis drum gemacht. Die wussten es auch. Die hatten alle meine Instagram-Posts, alle meine Reels, alle Fotos, meine Stories ausgedruckt in einem riesen Ordner dabei. Und ich habe die natürlich reingelassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Gott sei Dank nicht viel zu Hause, aber ich habe das auch jetzt nicht irgendwie verheimlicht oder sowas, sondern bin da ganz entspannt mit umgegangen. Es hat mich natürlich aber sehr geschockt und auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Da war ich so richtig sauer auf den deutschen Staat und habe das dem Polizisten auch vorgeworfen und habe gesagt, ganz ehrlich, ich zahle meine Steuern brav und das nicht wenig und bezahle quasi mit meinem eigenen Geld euer Gehalt. Und ihr läuft bei mir morgens die Bude ein, weil ich gegen das Anti-Doping-Mittelgesetz missbrauche. Und ich habe auch gesagt, ich habe nie was verkauft. Wisst ihr, bei Verkauf würde ich es verstehen. Ja? Hätte ich gesagt, okay, ich habe verkauft, ich habe mir gute Kohle gemacht, in die Taschen gespielt und jetzt kommt's, ich muss mit dem Risiko rechnen. Aber das habe ich nie gemacht, aus diesem einen Grund. Weil eigentlich hatte ich immer den Traum, nach Amerika auszuwandern, weil mein Cousin da auch lebt. Mein Vater hat immer gesagt, mach das nie, verkauf nichts, mach keinen Scheiß, weil wenn du einmal nach USA willst, dann muss es sauber sein. Und das habe ich auch nie gemacht. Ich muss sagen, die Verlockungen waren natürlich da. Als Bodybuilder, ihr wisst, wie es ist. Man kommt immer an Sachen dran und man hat auch immer Fragen von Leuten, wo kriegst du was her, wo kann ich was haben. Und ich habe nie was verkauft. Ich habe, wenn schon, dann irgendwie Freunde vermittelt an Leute, wo ich kannte. Und hab da mir einfach die Taschen nicht voll gemacht, sondern einfach nur die Kontakte weitergegeben. Und ja, das war ein richtiger Schlag ins Gesicht, muss ich sagen, als ich dann so gemerkt habe, wie sie mit deinen privaten Sachen umgehen, wie sie wirklich jeden einzelnen Schrank auseinandernehmen, wie sie mit mir umgegangen sind in den ersten 10 Minuten. Ich hatte einen kleinen Hund, einen kleinen süßen französischen Bulldogge. Der ist so klein und süß, der tut keinem was. Und die haben den angeschrien, die haben mich angeschrien. Ich soll den Hund festbinden, weil der eine Gefahr ist. Also wirklich, sowas Unangenehmes wünsche ich keinen. Und man wurde halt wirklich wie ein richtiger Straftäter behandelt. Und ich habe, als ich denen gesagt habe, hey, ich verstehe nicht, warum ihr hier seid. Ich habe nie was verkauft und ich check das gerade nicht. Haben die auch gesagt, das wissen wir. Wir wissen, dass sie nichts verkauft haben, Herr Burkhardt, aber wir sind halt hier, weil sie gegen das Anti-Doping-Mittel bis jetzt missbraucht haben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann macht halt euren Job, ja. Und ich habe natürlich gleich meinen Anwalt angerufen, habe alles nach bestem Gewissen gemacht, was er mir gesagt hat. Ich habe nichts unterschrieben, ich habe keine weiteren Aussagen gemacht. Und am Ende kam auch nicht wirklich was bei raus. Aber das war so ein richtiger Reality-Check für mich, wo ich mir gedacht habe, damit will ich nicht nochmal konfrontiert werden. Und auf sowas habe ich keine Lust. Mhm. Und das war der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, jetzt will ich weg.
Das ist echt bemerkenswert. Die Geschichte, die höre ich also berufsbedingt so oft und das ist so traurig, dass Leute, die sich ja letztlich schon entschieden haben, ich würde doch gern hierbleiben, die Vorteile überwiegen für mich. Und dann wird denen so vor Augen geführt, dass es ganz eigenartige, ja, wie soll ich sagen, Prioritäten in der Strafverfolgung gibt, die dann dafür sorgen, dass jemand, der ansonsten sehr viel Steuern zahlen würde und dem Staat nicht auf der Tasche liegt, hier die Koffer packt, damit er seine Ruhe hat. Das ist absolut absurd.
Also das schockiert mich jetzt echt auch ein bisschen. Mir ist jetzt, wenn ich mir das anhöre, bin ich auch immer gefühlt immer kleiner geworden, wo ich mir denke, was ist, wenn mir sowas passieren würde? Ich habe es aber auch zu meiner Freundin auch schon gesagt, wenn das ist zum ersten Mal sowas passieren sollte, weil bei mir ist es genauso. Na, natürlich habe ich gerade für die Wettkämpfe immer auch mal wieder das eine oder andere zu Hause gehabt, aber ich habe auch nie verkauft. Und wenn jemand mal eine Frage hat, dann sage ich, pass mal auf, probier doch mal den Shop oder frag doch mal den oder so, sondern ich habe da auch für den ganzen Scheiß keinen Bock. Aber sollte mir das auch passieren, dann ist auch klar, wir haben 10 Kilometer bis zur Schweiz. Ja, 10 Kilometer. Wir ziehen 2 Orte weiter. Da gibt's nicht viel zu überlegen. Ich will eigentlich hier bleiben. Ich zahle die Steuern gerne. Na, also für diese tolle Infrastruktur, die wir haben.
Wir kommen vom Thema ab. Ich wollte noch viele Punkte abfragen, die dazu motivieren könnten, nach Dubai zu ziehen. Und Sascha führt schon alles aus.
Ja, also, um es kurz zu machen. Ich will da gar nicht großartig drauf rumreiten, so. Aber es ist, unterm Strich bin ich schon eigentlich ganz gerne hier. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nicht so gerne nach Dubai wegen Kultur und so. Aber ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Aber ich finde es wirklich, das muss aufhören. Man muss, jeder weiß, dieses Gesetz ist komplett am Menschen vorbei. Das ist auch das eigentliche Ziel, was damit verfolgt wird. Das weiß Mike natürlich von uns allen am besten. Das eigentliche Ziel, was mit diesem Gesetz verfolgt wurde, wird damit gar nicht erreicht. 99% der Leute, die angezeigt werden, sind keine Sportler aus dem organisierten Sport. Da liegt kein Sportbetrug vor. Bodybuilding ist ein Schönheitswettbewerb. Das hat im ganzen Sinne mit Sport nichts zu tun. So, da geht es auch nicht um Preisgeld. Im Bodybuilding bis auf Urs verdient keiner mit dem Sport Geld. So, es ist einfach so. Und deshalb, alle wissen es, der Evaluationsbericht hat es auch gezeigt. Trotzdem wird nichts geändert. Wahrscheinlich sucht man einfach einen Grund, weiterhin Jobs im Bereich Polizei aufzubauen, wobei es würde ja andere Aufgaben geben, wo es wirklich sehr sinnvoll wäre. Also ich glaube, Arbeit für Polizei ist mehr als genug da. Aber ich, wie du schon sagst, diese Priorisierung von diesem Thema kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Na, wir haben so viele Probleme in dem Land, auch sowas wie mit Verbrechen und so weiter und so fort, wo wir wirklich auch mehr Personal brauchen, und man verschwendet die Ressourcen. Ist genauso, ich komme aus zum Job, ich habe an der Universität gearbeitet. Na, an den Unis wird immer rumgeheult, dass kein Geld da ist. Es ist Geld da, es wird nur in der Verwaltung verbraten, ja, und nicht für die Forschung investiert. Es wird einfach falsch ausgegeben. Und genauso sehe ich das Thema hier auch. Na, es werden die falschen Prioritäten gesetzt, alle wissen es, aber keiner ändert was. Und ich frage mich halt nur, warum ist das so?
Ja, und das Enttäuschende ist, ich guck mal, okay, es gibt ein Gesetz, ich verstehe das. Offensichtlich habe ich gegen dieses Gesetz verstoßen. Wenn man es wirklich transparent sieht, war das alles legitim, was sie gemacht haben. Die haben nur Anweisungen befolgt. Ja, aber ich finde, da gehört natürlich auch ein großer Unterschied dazu. Wenn man wirklich weiß, okay, der Typ, der verkauft was, der verbreitet es, der macht sich die Taschen voll, hinterzieht damit auch Steuern, dann kann ich das ein wenig entspannter sehen, als wenn ich wirklich einfach nur meinen Sport betreibe. Und wissentlich saßen sie da und ich habe das denen vorgeworfen. Die haben mir gesagt, wir wissen, dass sie nichts verkauft haben, aber wir sind wegen einer ganz anderen Geschichte hier, wegen Anti-Doping-Mittelgesetz. Und in Deutschland geht das nicht, deswegen sind wir hier und deswegen müssen wir das machen. Am Anfang, auch der Umgang miteinander ist wirklich unangenehm. Du hast nichts verbrochen, aber du wirst behandelt wie ein Straftäter. Ich musste ja dann auch zu der erkennungsdienstlichen Maßnahme mitkommen ins Revier und musste meine Hände auf den Scanner legen, jeden Daumen abscannen, mich wirklich vor so eine Wand hinstellen, wo alle meine Narben abfotografiert wurden, wo ich von jeder Seite fotografiert wurde. Und da habe ich mich wirklich geweigert dagegen, aber mein Anwalt hat gesagt, ich muss jetzt mit, das muss ich machen jetzt. Und ich da wirklich im Polizeirevier habe ich wirklich dann auch gesagt, was Sache ist. Ich habe gesagt, ich fühle mich wie ein Mörder. Ich kann nicht glauben, dass ich so behandelt werde hier. 2 Handys wurden abgenommen, auf diesen Handys war nichts. Es waren damals zwei neue iPhones, die sind gerade rausgekommen. Die habe ich auch bis heute nicht wiederbekommen. Natürlich musste ich am Ende dann auch noch Strafe zahlen. Aus welchem Grund auch immer.
Ganz kurz vielleicht dazu, weil das wieder für viele für Verwirrung sorgen wird. Das Schlimme ist ja tatsächlich, die Rechtslage ist ja so, es ist erlaubt, das zu konsumieren und es ist auch erlaubt, so auszusehen. Und dann gibt es irgendwelche Fachleute, die sagen, für den Eigenbedarf, da gibt es bestimmte Mengengrenzen und die müssen eingehalten werden. Gerade weil man verhindern will, dass jemand so viel vorrätig hält, dass er vielleicht dann auch aus Anlass oder Zufall, weil ihm ein Kumpel mal sagt, ich habe gerade nichts, gib mir doch mal was, dass er dann nichts da hat, was er weitergeben kann. Weil man halt sagt, wer so viel da hat, das verleitet quasi zum Verkaufen oder das befeuert so ein Schwarzmarkt, so ein Tauschgeschäft unter Sportlern und das will man alles nicht. Und deshalb darf man nur das haben, was man halt haben muss, weil man es selber nimmt, denn das darf man ja. Und diese Mengengrenzen sind halt vollkommen absurd. Das wäre ich ja auch nicht müde zu erzählen und es glauben auch viele gar nicht. Viele sind auch noch nie auf die Idee gekommen, mal da reinzuschauen, was so drin steht. Aber ich meine, wir hören jetzt hier ständig Sachen in anderen Podcasts über gängige Dosierung bei beispielsweise Anapolon. Im Gesetz steht, zum Eigenbedarf darf man 150 Milligramm Anapolon besitzen. Das sind drei Tabletten. Wie soll man das überhaupt kaufen? Wie soll man das denn in seinen Besitz bringen, wenn man nicht die Tablette einzeln kauft? Also da muss der Ratgeber, der den Gesetzgeber beraten hat, sich vielleicht an so einem Junkie orientiert haben, der sich dann mal ein Tütchen irgendwie kauft für die nächsten paar Tage. Das hat einfach mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und Sascha hat es ja schon angesprochen, es gibt dazu einen Evaluierungsbericht, auch schon längere Zeit, der genau diese Probleme aufzeigt, wo auch Zollbeamte sagen, wir wissen das aus abgefangenen Päckchen, die Packungsgrößen, die da im Gesetz stehen, die gibt es gar nicht. Das heißt, wenn der Gesetzgeber sagt, ihr dürft das besitzen, was ihr für den Eigenbedarf braucht, dann müsste man sich ja davor mal die Frage stellen, wie wird denn das verpackt? Wenn man jetzt sagt, es ist erlaubt, eine halbe Banane zu besitzen, aber es gibt nur Bananen am Stück, ja, blöd, nicht? Kann man sich gar nicht die halbe Banane kaufen, die man besitzen darf. Also vollkommen absurd, aber genau. Wir wollen es gar nicht ausschweifen lassen. Das Thema ist ja in tausend anderen Podcasts schon vertieft.
Genau.
Aber das hat dir sozusagen den letzten Anstoß gegeben, zu sagen, nee, jetzt hau ich doch ab.
Ja, also, ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vielleicht sogar da geblieben. Muss ich dir ehrlich sagen. Dann habe ich natürlich wieder den Vermieter angerufen und habe gesagt, ey, den Mietvertrag, nächste Woche sollte der auslaufen, der alte, den er unterschrieben hatte. Habe ich gesagt, lass es trotzdem machen. Die Bude war eh schon leer, also fast leer. Stand noch ein Bett, stand noch ein Fernseher, ein bisschen Zeug in der Küche. Und dann hat er auch gesagt, ey Mann, du kannst dich auch nicht entscheiden. So habe ich gesagt, ja, tut mir leid für den Stress, ja. Und dann haben wir das halt durchgezogen. Dann sind wir los und...
Das war nicht einfach, oder? Mann. Die ganze Zeit über dann in Dubai, während das bei uns passiert ist? Die war wieder zurück.
Ist auch dann kurz, also es ist, genau. Ja, und dann bin ich los. Meine Eltern, die waren da ganz entspannt. Die haben sowieso immer gesagt, ich soll sowas probieren, das bringt dich nur weiter im Leben. Als es dann aber wirklich Realität wurde, hat mein Vater schon dran geknabbert, muss ich sagen, dass ich so weit weggehe. Obwohl er derjenige immer war, der gesagt hat, du musst sowas, mach sowas, das ist gut, das wird dich weiterbringen im Leben, was von der Welt zu sehen, das wird dich erwachsener machen. Hat aber nie geglaubt, dass ich den Schritt wirklich gehe, glaube ich. Und meine Mutter, die fand das gut. Die hat auch mehr so loslassen können, aber bei meinem Vater war es schwierig, vor allem weil drei Monate darauf ist meine Schwester dann nach Neuseeland ausgewandert und dann waren beide Kinder weg und das war dann schon etwas härter für ihn, aber im Endeffekt denke ich mir immer so, Familie ist sehr wichtig, ich stehe auch natürlich immer in Kontakt mit denen, aber am Ende musst du selber glücklich sein mit den Entscheidungen und mit dem Weg, den du gehen willst. Vielleicht werde ich das irgendwann bereuen und zurückblicken und denken, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Das weiß ich bis heute nicht. Das habe ich oft im Kopf, ob ich das vielleicht irgendwann bereuen werde. Weil das Leben auf der Erde ist so kurz und wir haben nur eine Familie. Und im Prinzip sehe ich die nur durch eine Kamera. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich hier wohler und ich bin hier glücklicher. Und für mich ist es eine Bereicherung. Und das Thema Steuern war in keinem Moment ein Gedanke. Das kam dann irgendwann nach einem Jahr so. nach einem Jahr war mir so klar, wo ich dann wieder Steuererklärung machen müsste, war dann so, musst du doch gar nicht mehr machen jetzt. Mhm. Aber es war natürlich, das erste Jahr war nicht einfach. Ich hatte oft, vor allem im ersten halben Jahr, als du noch nicht so richtig hier eine Wohnung hattest, kein Bankkonto, die ganzen Prozesse, bürokratischen Dinge erledigen musst, alles ist neu, fremdes Land, du kennst dich hier nicht aus, du hast keine Bekanntschaften mehr. Da bist du dann halt oft am Zweifel, ist es das Richtige? Soll ich das machen? Soll ich hier bleiben? Der Gedanke war oft da, auch wieder einfach zu gehen, aber ich habe es nicht gemacht. Auch dank Viola. Sie hat immer gesagt, es gibt keinen Zurück mehr, wir ziehen das durch jetzt. Und bis jetzt.
Als ihr dann beschlossen hattet, jetzt tatsächlich diesen Schritt zu gehen, wie muss man sich das vorstellen? Ihr kommt dahin, ihr habt jetzt keine Wohnung, keinen Alltag eigentlich. Ihr seid einfach erstmal da. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr wieder bei eurem Bekannten untergekommen oder im Hotel, im Airbnb?
Ich war auch nicht bei meinem Bekannten, als ich hier war für 3 Monate, weil ich echt jemand bin, der ungerne bei jemandem daheim ist, for free lebt sozusagen, weil ich genau weiß, jeder Mensch braucht seine Privatsphäre und hat seine Bedürfnisse. Auch wenn es da draußen mit Sicherheit viele nette Kollegen gibt oder ich auch zum Beispiel immer sagen würde zu einem Freund, ey, komm doch vorbei, kannst bei mir pennen. Sowas geht immer eine Woche gut, aber nach einer Woche denkt man sich so, Mann, Alter, ich hätte schon mal Bock, jetzt wieder meine Bude für mich allein zu haben. Und einfach um diesen ganzen Stress aus dem Weg zu gehen, habe ich mir immer mein eigenes Airbnb gemietet in der Nähe von meinem Kumpel, damit wir wenigstens ins Gym zusammenfahren konnten und ich so ein bisschen bei ihm sein konnte und ein bisschen mehr von dem echten Leben hier haben konnte, als wirklich so außerhalb in irgendeinem Hotel zu sein. Aber das wollte ich nicht und als wir dann hierher gekommen sind mit 4 Koffern und sonst nichts mehr, ein bisschen Geld auf dem Konto, um hier neu anzufangen, sind wir auch erstmal in einem Airbnb und waren dort 3 Monate, weil wir auch erstmal noch auf die Papiere warten mussten, die nicht fertig geworden sind, weil ich zurückgefahren bin. das wäre sonst schon erledigt gewesen. Da musste der ganze Prozess nochmal neu begonnen werden. Dann, wenn du dein Visum hast und deine Emirates-ID, erst dann hast du die Möglichkeit, dir ein Bankkonto aufzumachen. Und wenn du ein Bankkonto hast, dann kriegst du erst die Möglichkeit, dir eine Wohnung zu mieten, weil Mieten läuft hier nicht monatlich. Das haben die dieses Jahr geändert. Ab diesem Jahr kann man auch monatlich bezahlen. Aber davor war das so, dass man die Miete immer in Schecks vorauszahlt. Meistens 1 Scheck, 2 Schecks oder 4 Schecks, also maximal im Quartal. Das heißt, du musst dann schon mal einen Batzen Kohle mitbringen, weil die meisten wollen die Jahresmiete im Voraus. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine Hürde mit der Wohnungssuche, ja. Aber wir haben einen ganz guten Vermieter gefunden, muss ich sagen, auch ein Einheimischer von hier, der komischerweise in Aachen studiert hat, in Deutschland, Deutsch konnte. Zwar nur so sehr wenig, aber das ist wirklich ein sehr, sehr toller Vermieter, muss ich sagen. Ich hatte da wirklich Glück mit ihm. Ich bin jetzt schon, jetzt ist der Mietvertrag das dritte Mal verlängert und normalerweise kannst du auch jedes Mal mindestens maximal um 5% pro Jahr die Miete erhöhen. Er hat das bis jetzt nicht gemacht. Alle meine Kollegen, die hier sind, die hatten jedes Jahr eine Mieterhöhung. Er war immer korrekt. Ich bin immer mit ihm in Kontakt gewesen. Ich habe immer meine Miete pünktlich bezahlt. Es ist nie ein Scheck nicht aufgegangen. Und dementsprechend, wenn irgendwas war und ich ihn angerufen habe, war er immer cool, war immer sehr zufrieden, wie reibungslos alles läuft, dass immer pünktlich gezahlt wurde. Und da musste schon ein bisschen Glück haben. Albin zum Beispiel hatte sehr Pech mit seinen Vermietern und das hat ihn alles so mitgenommen und hat ihm die Lust an Dubai genommen, sodass er jetzt alles aufgegeben hat und nach Zypern ist.
Wie hast du den Vermieter gefunden? War das eine Annonce oder auch über Beziehung irgendwie?
Es gibt so eine App hier, die Property Finder, das ist sowas wie ImmoScout. Da kannst du dann einfach suchen und alle Wohnungen, die hier vermietet werden, werden generell grundsätzlich nur durch Makler vermietet und du schreibst quasi immer den Maklern und die Makler, die kassieren dann die Provision von mir, nicht vom Vermieter. Das heißt, jeder, der was zu vermieten hat, der engagiert 20 Makler, 20 verschiedene Makler kümmern sich um die Vermietung und der zuerst den Schnapper macht, der schnappt sich die Kohle. Und deswegen bemühen die sich auch hier. Und ich habe relativ zügig dann auch eine Wohnung gefunden, habe aber kein Bankkonto bekommen zuerst. Es war problematisch, weil du als Selbstständiger natürlich schwierig ein Bankkonto bekommst. Da musste ich zu vielen Banken fahren und nachweisen, was ich verdient habe, Nachweise aus Deutschland bringen und so weiter. Das Ganze ist jetzt ein bisschen leichter geworden in den letzten Jahren. Ist nicht mehr ganz so schwer. Aber als wir hergekommen sind, war das noch ziemlich, ja, ich weiß, Mike hat auch zu strugglen gehabt damit. Aber wenn du das einmal hast, dann hast du das und dann geht es eigentlich. Ja.
Jetzt seid ihr da eingelebt seit längerer Zeit. Beschreibt doch mal für jemanden, der mit dem Gedanken spielt, wie so eine typische Woche oder ein typischer Wochentag bei euch so aussieht. Mit Alltagssachen, die man aus Deutschland gewohnt ist, sei es Öffnungszeiten, Service. Wie ist das alles so in Dubai?
Ja, das ist wirklich schwierig, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat an Dubai. Ist es ganz schwer, woanders hinzugehen. Also ich könnte mir heute auch nicht mehr vorstellen, in den USA zu leben, weil es wäre ein Downgrade. Es war auch, ja, das klingt total komisch, aber es ist echt so. Ich war zwischenzeitlich auch mal im Urlaub in Thailand, um mir das anzuschauen. War viel zu chaotisch für mich. War auch schön, aber viel Chaos im Gegensatz zu hier. Und in Europa natürlich, auch in Spanien, in Italien, auch wieder in Deutschland. Und wenn man einmal den Service gewohnt ist hier, ist es schwierig, wieder in den Alltag zurückzukehren. Weil, um das einfach mal kurz zu erklären, was ich mit Service meine, ist, hier in Dubai ist alles digitalisiert. Ich besitze nicht mal einen Briefkasten. Keiner besitzt einen Briefkasten. Es gibt hier keinen Briefkasten. Bei keiner Behörde und auch bei keiner Wohnung. Und Stromrechnung, Wasserrechnung, Gasrechnung, alles kommt einfach per SMS. Ich klicke auf die SMS, ich logge mich automatisch in die App ein, ich drücke Doppelklick, Apple Pay bezahlt, habe die Rechnung, habe die PDF automatisch in der E-Mail drin, kann alles genau verfolgen, wie viel Wasser, wie viel Strom habe ich verbraucht. Es ist so krass digitalisiert, dass man sich das kann man sich gar nicht in Worte, das kann man sich gar nicht ausmalen, wenn man das nicht erlebt hat. Es überrascht einen jedes Mal. Und das sind so kleine Dinge, die dir das Leben im Alltag, vor allem als fauler Bodybuilder, wirklich erleichtern. Wir waren zum Beispiel, als wir hergekommen sind, zweimal einkaufen oder sind mal aus Spaß in den Supermarkt gegangen, in den großen, um sich und einfach mal ein bisschen zu schlendern, was anzuschauen. Aber einkaufen gehen wir hier nie, weil du hier diverse Apps hast, über die du dein Essen frisch bestellen kannst. Und das ist halt natürlich echt genial, wenn du einfach daheim sitzt, Viola macht den Einkauf, sie scrollt durch verschiedene Apps, es gibt immer Angebote und diese Angebote gibt es nur online. Wenn du in den Supermarkt gehst, in dem du gerade online einkaufst, hast du online günstigere Angebote als vor Ort. Das heißt, logisch, du machst es vor Ort. Hier gibt es eine Armada an Rollerfahrern, an Lieferdiensten, die den ganzen Tag das Land am Leben halten. Hier geht niemand einkaufen, wenn er nicht wirklich einkaufen gehen will. Und ich bestelle mir zum Beispiel, ich esse ja sehr gerne, in den Stories sieht man es ab und zu, diese großen Tiger-Garnelen, die relativ teuer in Deutschland sind und oft einfach in Salzlake eingelegt sind. Hier bestelle ich die einfach frisch. Du bestellst sie in der App, sagst zum Beispiel, ich will 2 Kilo von denen haben, wählst die Größe aus, klein, mittel, groß, und sagst, ich will die geschält haben, ich will die ausgenommen haben und ich will die in 60 Minuten haben. Drückst auf Bestellen und in 60 Minuten steht der Typ mit dem Zeug hier vor der Tür. Egal zu welcher Uhrzeit. Es ist manchmal so absurd. Ich weiß, an eine Situation kann ich mich erinnern. Letzte Prep, ich hatte keine Haferflocken mehr. Und meine letzte Mahlzeit waren Haferflocken. Und in der Prep, kennt ihr vielleicht, der Geduldsfaden ist kurz und man hat sich schon auf seine Mahlzeit gefreut. Und plötzlich sind keine Haferflocken da. Und du denkst so, oh, scheiße, das kann doch nicht sein. Es ist 23 Uhr, es sind keine Haferflocken da. Jetzt kann ich nicht meine Lieblingsmahlzeit essen. Aber es passiert hier einfach nicht. Viola sagt, warte kurz, ich bestell kurz Haferflocken. Und dann kannst du auf auf so Now, du kannst auf so Now-Apps klicken oder Amazon Now gibt's jetzt hier auch. Es ist dann so, das geht super fast, weil du hier in der Umgebung so ganz viele kleine Local Stores auch hast, die immer offen haben, 24/7. Die haben alles. Ich sag dir, ich bin duschen gegangen, ich kam aus der Dusche zurück und die Haferflocken waren in der Mikrowelle. Die waren einfach schon da. Ich war, keine Ahnung, ich war 7, 8 Minuten in der Dusche und die waren schon da. Ich sag so, hä, war der Typ schon da? Sie sagt, ja, war schon da. Und so ist das mit allem. Ich habe mir Gardinen bestellt, um mir meine Wohnung einzurichten. Er hat gesagt, ey, bin kurz in den Laden rein, weil ich natürlich ein paar anschauen wollte. Die will ich haben. Hab ihm die Maße mitgebracht, die ich brauche. Er hat sich das aufgeschrieben. Sag, morgen 16 Uhr bin ich da. Alles klar. Kam er mit 4 Leuten, hat die für 150 Dirham aufgehängt. Das sind 35 Euro. Die ganze Wohnung, Gardinen aufgehängt, gebohrt, geschraubt, zu viert. Das hat 30 Minuten gedauert, das Zeug war fertig. Und das funktioniert wirklich mit allem so. Ich habe meine ganze Möbel gekauft in einem Laden. Gefragt, wann wird's geliefert? Ich will morgen einziehen. Wir haben gesagt, ja, morgen kommen wir. Habe ich gedacht, okay, mal schauen, wie das funktioniert. Gar keine Erfahrung damit gehabt. Ich bin morgens, um 12 Uhr hatte ich die Schlüsselübergabe. Bin um 12 Uhr in eine Bude rein, die einfach todesleer war. Nichts war eingerichtet. Und um 13 Uhr kam dann der LKW mit dem ganzen Möbeln, die natürlich alle aufgebaut werden mussten. Und ich dachte, ja, jetzt muss ich erstmal alles aufbauen und so. Und das dauert den ganzen Tag. Nix. Da waren irgendwie 5, 6 Leute am Start. Die sind aus dem LKW rausgerannt. Jeder hat sich was gepackt. Die sind hier reingelaufen in die Bude. Ich habe es nicht mal geschafft, hinterherzukommen. Die Möbel wurden schon aufgebaut. Ich stand nebendran. Eine Stunde später war die Wohnung komplett eingerichtet. Tisch, Stühle, Bett aufgebaut, Matratze, alles. So, das ist unfassbar. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die dir das Leben halt echt einfacher machen. Aber es ist es eigentlich nicht, warum ich hier bin, weil ich zu faul bin zum Einkaufen oder sonst was. Sondern ich habe hier halt wirklich jetzt über die Zeit, es hört sich sonst so dumm an.
Das ist eine Schlagzeile. Adolf ist zu faul zum Einkaufen und wandert nach Dubai aus.
Deswegen ist er nach Dubai gezogen.
Ja. Nein, ich habe natürlich über die Zeit, das habe ich ja schon oft auch gesagt in anderen Podcasts, ich habe hier was gefunden, was ich nie in Deutschland hatte. So eine wirklich fast schon eine familiäre Gemeinschaft im Dungeon Gym. Ein richtig cooles Gym, wo ich mich zu Hause fühle, wo die Leute einen wertschätzen und alle das gleiche Ziel verfolgen mit derselben Motivation, mit demselben Biss und alle wollen das Gleiche wie du. Und wenn man in so einem Umfeld ist, wo zu dir passt und wo du siehst, ey Mann, ich habe da Leute, auf die ich heraufschauen kann und denke so, ja, ich will das so gut machen wie die. Ich will zum Beispiel meinen Coach nicht enttäuschen. Ich sehe ihn jeden Tag im Gym. Ich bin stolz, dass ich dort trainieren darf. Ich zum Beispiel zu Ramadan machen die alle Studios erst mittags auf. Also nicht so ein paar, zum Beispiel das Dungeon. Da kam auch Abdullah zu mir und hat mir den Studioschlüssel gegeben. Gesagt, ey, du kannst auch früher rein. Ich weiß, du hast deine Routine. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du weißt, ey, du wirst gewertschätzt. Und der Zusammenhalt ist echt krass und dieses Gefühl hatte ich nie. Ich bin in Deutschland in meiner kleinen Stadt oder in dem kleinen Dorf, wo ich war, immer so ein Außenseiter gewesen mit meinem Sport und ganz viele oder die meisten haben es nicht verstanden, was ich da mache oder warum ich das mache. Und jetzt habe ich Leute um mich rum, die das verstehen und die dasselbe Ziel haben und das motiviert natürlich einen extrem. Und jetzt mittlerweile mit dieser Situation, mit dem Dungeon, mit meinem Coach, mit den Jungs, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, zurückzugehen, weil ich mich so eingelebt habe hier und mich so wohlfühle. Scheiß aufs Einkaufen, auf den Service, auf die Steuern, auf alles. Auf zwei Dinge, die ich nicht verzichten kann, ist die Gemeinschaft hier, die Freundlichkeit und die Sonne. Das sind die Dinge, die es mir wirklich angetan haben. Ich denke, die Sonne, es spielt eine ganz große Rolle, vor allem für mich. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen ein sensiblerer Typ bin und so auf so Wetter und Sachen reagiere. Ich weiß immer, wenn es grau ist draußen, habe ich mich nie so wohl gefühlt, wie wenn die Sonne geschienen hat. Und mein Cousin hat immer gesagt, wenn die Sonne draußen scheint, dann scheinen wir auch. Wir sind wie Blumen. Wir brauchen Sonne. Und es ist tatsächlich so. Es macht einen riesen Unterschied. Auch wenn es hier wirklich sehr heiß im Sommer ist, es ist auszuhalten und ich hab's lieber so, als wenn ich im Grauen sitze und ich in Aldi gehe und mir kein guten Morgen gesagt wird. Das sind so die Hauptgründe. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte viel Hass, würde ich schon fast sagen, viel Hass auf Deutschland. Aber den habe ich nicht mehr. Deutschland ist ein tolles Land. Ich bin sehr froh, dass ich dort aufwachsen durfte, dass ich dort meine Ausbildung gemacht habe, meine Schule, meine Kindheit dort verbracht habe. Ich hatte eine wundervolle Kindheit. Vielleicht komme ich auch irgendwann zurück. Ich weiß es nicht, wo mein Leben mich hinführt. Momentan bin ich sehr glücklich hier. Und das Einzige, was ich sehr vermisse, ist die Natur, die frische Luft und natürlich meine Familie. Das kannst du halt nicht ersetzen. Nirgends.
Aber die Vorteile überwiegen. Für dich. So höre ich es raus.
Momentan auf jeden Fall, ja. Es ist einfach das Lebensgefühl, weißt du? Ich freue mich wie ein Kind jedes Mal, wenn ich ins Gym fahre, wirklich, denke ich ja, mir gut, so, ey, geil, ich sehe die Jungs gleich. Es ist anders.
Ja. Weil hier ist ja die Priorität auf den Sport, Beispiel, das ist wirklich brutal.
Ja, es ist halt auch so, zum Beispiel, guck mal, die Leute sind, die Kultur und die Leute, die sind so gastfreundlich. Es ist echt schwierig zu erklären, wenn man es nicht kennt. Zum Beispiel Abdullah, sein Cousin, der hat jetzt in der Uni seinen Abschluss gemacht. Und ich wollte gerade aus dem Gym rauslaufen letzte Woche. Und dann sagt er, hey Adolf. Ich sag, yo. Er sagt, ey, kommst du am Donnerstag zu meiner Abschlussfeier? Wir feiern in der Wüste. Ich sag, echt? Er so, ja, Mann, komm. Alle Jungs aus dem Gym, alle sind am Start. Sagst du, yo, ich schau mal, ob ich Zeit habe. Passt. Dann bin ich gekommen. Ey, das war krass. Da waren so über 50 Leute, alle in ihrem schicken Gewand. Ich kam dort an, wurde aber nicht als Außenseiter gesehen, sondern jeder kam so interessiert. Was will der Weiße hier? Aber auf eine gute Art. Ja, die haben so gesagt, ey, cool, dass du auch hier bist. So, jeder hat mit mir geredet. Einer war dabei, da war Arzt, der war sein Onkel, der konnte auch Deutsch, hat mit mir auf Deutsch geredet, fand das richtig cool, dass ich auf Deutsch kann. Und die haben mich gezwungen, an dem Abend zu essen. Ich bin ja auf Prep. Die haben mich gezwungen. Eddie kam auch vorbei, Ali Edward, der ist ja auch auf Prep. Er kam abends dann auch vorbei. Und mein Coach war natürlich auch da. Und er stand so hinten im Hintergrund und sein Vater war da. Und wenn der Vater spricht, da musst du machen, was der Vater sagt. Die haben das Fleisch aus dem Boden geholt. Die haben das so, verpackt, Holzkohle gemacht und dann so ganz tief in die Erde gemacht und haben das dort 6 Stunden vor sich köcheln lassen, in so einem riesen Topf mit Reis, Gewürzen, Rindfleisch und haben das dann zugemacht mit dem Deckel und dann den Deckel mit Sand zugemacht. Und das hat dann 6 Stunden vor sich hergegart. Dann haben die das rausgeholt und der Erste, der essen musste, war natürlich die Gäste, ich und Eddie. Und wir wurden gezwungen. Eddie sagt so, ey, wir sind auf Prep. Ich sag, ich bin auf Prep, ich kann nicht. Ich sag, heute nicht. Der Vater so, doch, ihr müsst essen. Wenn ihr das heute nicht esst, ihr würdet es euer ganzes Leben lang bereuen. Und Abdullah war auch auf Prep, er hat nichts gegessen. Er hat gesagt, ey, ihr müsst heute noch nichts essen. Ich weiß, mein Vater wird euch zwingen, aber ihr müsst nicht. Die machen nur so. Und dann sage ich so, ey, der Boss hat gesagt, wir dürfen heute nichts essen. Und dann Eddie und ich drehen uns so um mit dem Kopf, gucken so auf unseren Coach und er schüttelt nur so mit dem Finger. Heute nicht. Und dann ging die Diskussion los. Sein Vater schreit irgendwas auf Arabisch. Er schreit aus auf Arabisch zurück. Die fangen an, sich zu streiten. Es geht voll das hitzige Gefecht los. Dann er so, okay, green light, you can eat. Dann haben die eine riesen Platte für uns vorbereitet. Dann mussten wir die essen, ey. Aber es war ein geiler Abend. Das war richtig cool.
Ich glaube, ich weiß, ich halt feiere so in diesen Ländern so, es ist halt so diese Leidenschaft fürs Bodybuilding, das spürst du halt. Also auch jetzt von denen, die jetzt hier sind, so, die müssen aus diesem Dunstkreis kommen. Na, auch wie sie dann, also die, da merke ich halt auch, sie haben so richtige, also die schauen halt auch voll zu mir schon an auf, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht auf deinem Level, nicht ansatzweise, aber ich merke halt schon, die merken halt, ich bin da jetzt nicht unerfolgreich in dem, was ich da tue. Also ich bin eher als Coach, wie jetzt als Athlet natürlich. Aber du merkst halt, okay, das ist, sie respektieren alle, die diesen Sport auch lieben und so. Na, das finde ich halt geil. So, das ist so, dieses Mindset für den Sport und so, das ist halt, oder auch, wieder auch, es ist ja auch grundsätzlich in allen, auch im Ostblock ist es so, du bist ja halt auch als Bodybuilder anders gesehen wie in Deutschland so ein Stück weit. Na, wobei ich muss sagen, ich habe gar nicht so das erlebt, wie jetzt vielleicht du mit so, dass man irgendwie dumm angeguckt wird oder so. Na, das kann ich gar nicht so bestätigen, aber bei mir ist natürlich auch das Level nicht so wie bei dir. Na, aber so grundsätzlich muss ich sagen, man spürt bei diesen Nationen, da ist nochmal so eine ganz andere Sichtweise auf den Sport, eine sehr positive. Das muss ich sagen, das feiere ich. Das habe ich auch mal, wenn jetzt mal so jemand dann in die DM, dann nehme ich mir echt gefühlt immer besonders viel Zeit, weil ich weiß, für die ist das halt 10-mal wichtiger, als es jetzt vielleicht für den Deutschen wäre oder so. Na, und das versuche ich dann auch immer auch zurückzugeben, weil ich finde das natürlich auch mega, wenn ich merke, okay, da hat jemand Interesse und auch diese Wertschätzung für uns und für den Sport ist so groß. Na, ich feiere immer Menschen, die diesen Sport so lieben, wie ich das tue und auch alles da investieren, um da besser zu werden. Und da gibt es von mir eigentlich dann auch mal den maximalen Support zurück. Und das ist halt gerade jetzt in diesen Ländern, glaube ich, extrem ausgeprägt. Ja.
Was ich noch fragen wollte, was viele so über Dubai auch sagen, was ich nicht so richtig beurteilen kann. Du hast es ja schon angesprochen mit der Freundlichkeit der Verkäufer, dass die dann zum Beispiel fragen, wie es dir geht oder so, wie es auch bei den Amis üblich ist. Wie ist das für dich jetzt wirklich vertieft, Beziehungen aufzubauen, Freundschaften aufzubauen, einen Bekanntenkreis aufzubauen? Ist das leicht gefallen, schwer gefallen und sind das dann andere Deutsche in eurem Umfeld oder eher gar nicht? Wie ist das so?
Ich würde sagen, ich habe zwei gute Freunde, die aus Deutschland kommen. Ich würde sagen, mein bester Freund oder mein bester deutscher Freund ist Marc, kennst du bestimmt auch. Ja. Den mag ich wirklich sehr. Der ist auch ungefähr zur selben Zeit wie ich gekommen. Er ist auch im Dungeon Gym, hat sich fürs richtige Studio entschieden. Und mit ihm mache ich sehr gerne was. Mit ihm gehe ich auch gerne ins O2 Gym, ein bisschen abhängen. Wir haben dieselben Themen, dieselben Interessen. Da verstehe ich mich sehr gut mit ihm. Und ich habe noch einen anderen deutschen Freund. Der ist hier eingezogen in dieses Apartmentkomplex, wo ich lebe, zum selben Zeitpunkt, als ich unten den Mietvertrag unterschrieben habe, hat er seinen Mietvertrag unten im Büro auch unterschrieben. Und wir haben uns erst so komisch angeguckt und ich dachte, wer ist dieser tätowierte Typ? Er sieht ein bisschen sportlich aus, so, aber wir haben so keine Connection gehabt. Und dann irgendwann sind wir uns über den Weg gelaufen beim Cardio und ich habe gemerkt, er ist ein Deutscher. Der ist hier mit Liebherr hergekommen, die Firma, die diese riesen Kräne baut. Und der lebt jetzt auch schon lebt genauso lang wie ich hier und ist extrem viel gereist in seinem Leben. Ich glaube, er hat 78 Länder besucht, weil er immer auf Montage war, in allen Ländern. Und jetzt arbeitet er halt meistens hier, Abu Dhabi, Katar, auf so riesen Ölplattformen, auch mal offshore. Viel jetzt gerade in Dubai, in Kuwait. Und er hat gesagt, Adolf, ich sag's dir, ich war in allen Ländern auf dieser Welt. Er kann sich nicht vorstellen, woanders zu sein als hier. Ich sag, das zieht mich immer wieder hier zurück. Die Vorteile überwiegen einfach. Er war auch in Australien, er war in Amerika. Er, seine Cousine und so, wohnt in Amerika. Er sagt einfach, was die Sicherheit hier angeht, Kriminalitätsrate, zero. Du fühlst dich einfach sicher. Ich sage dir, du kannst hier nachts um 3 in ein Viertel dein kleines 5-jähriges Kind alleine laufen lassen. In ein Viertel, wo gar nicht mal so sicher aussieht. Es gibt natürlich auch die unschönen Seiten von Dubai, zum Beispiel da, wo das Dungeon Gym ist, im Industriegebiet. Da sieht es nicht so aus wie jetzt am Burj Khalifa, High End, High Life, sondern das ist halt das echte Dubai, so wie es halt ist. Aber das gefällt mir auch. Aber selbst da kannst einfach dein Kind da um 3 Uhr nachts auf die Straße lassen. Glaub mir, da das passiert nichts. Du kannst auch dein Handy, ich manchmal, das ist so witzig, ich habe unten mein riesen Parkhaus. Und wenn ich, manchmal fahre ich ins Gym und wir haben so Steckdosen draußen, ja, an den Parksäulen, zwischen den Wänden. Und wenn das Personal von der Security oder so draußen unterwegs ist, seine Runde dreht und sein Akku leer ist, dann lassen die einfach ihr Handy draußen liegen, mitten auf dem Parkplatz. Das ist, sowas kannst du halt nirgends bringen, weißt du, das bleibt auch liegen. Das sind halt so Kleinigkeiten, die machen es halt extrem sicher. Zum Beispiel der Ahmed, heißt er, der jetzt gerade seinen University-Abschluss hatte, der geht jetzt zur Polizei, macht dort 6 Monate so eine Grundausbildung, weil die dann irgendwie so, wie soll ich sagen, die bekommen dann irgendwie so eine Bevorzugung vom Staat, weil sie diesen Dienst geleistet haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, wie ist das eigentlich hier als Polizist? Weil ganz viele Leute aus dem Dungeon sind beim Militär oder sind Polizisten. Und ich habe mich gefragt, wie ist es hier mit Kriminalität? Und er sagt so, er lacht und sagt, zero. Ich sag, ja, was macht ihr dann hier den ganzen Tag? So, hör, nicht viel. Ja, und das ist es. Ja.
Crazy.
Das ist schon cool. Muss ich schon sagen, das ist halt echt, fühlt sich halt sehr sicher, ja. Auch zum Beispiel, wenn Mark und ich essen gegangen sind oder so, ey, du bist im Restaurant, mitten in der Mall, es ist alles voll, tausende Menschen und du gehst aufs Klo, du lässt dein Handy liegen, du lässt dein Geldbeutel auf dem Tisch liegen und gehst, kommst vom Klo zurück und setzt dich hin. Das erste Jahr war das total schwierig, weil man das nicht gewohnt ist. Immer Taschen kontrollieren und so. Jetzt, ey, die Leute parken ihr Auto, das Auto läuft im Sommer, Motor läuft, da sitzt keiner drin, die sind einkaufen.
Naja, wenn das plötzlich nichts kostet.
Ist jetzt nicht das Beste für die Umwelt, aber so wird das halt hier praktiziert, ja. Oder tanken. Tanken ist auch cool, da musste man sich auch dran gewöhnen. Du tankst hier nie selber. Das funktioniert wie bei der Formel 1. Du fährst an die Tankstelle, suchst dir deine Säule aus. An jeder Säule stehen 2 Mitarbeiter für 2 Säulen. 6, 7, 8, je nachdem, wie groß die Tankstelle ist, Säulen. An der Tankstelle gibt's immer einen Reifenservice, eine Werkstatt, ein Washcenter, 2, 3 Buden, sowas wie KFC, Burger King oder sowas. Du fährst da rein, kaum dran gefahren, kommt schon einer, öffnet den Tankdeckel. Der andere kommt an dein Fenster, du machst das Fenster runter, er sagt, was willst du haben? Du sagst, super full. Er schreit, super full, der eine drückt drauf, super full läuft rein. Es kommen 2 andere, der eine putzt deine Scheibe vom Auto von vorne, der andere putzt die Scheibe von hinten, der andere macht die seitlichen Scheiben. Dann ist der Tank voll, das geht 2 Minuten, der andere kommt mit einem Kartenlesegerät an dein Fenster. Der Doppelklick, Apple Pay, Klick. Bing, bezahlt, du fährst los. Motor lief die ganze Zeit.
Crazy.
Ja, schon verrückt.
Das ist irgendwie so komplett das Gegenteil von dem, wie es bei uns abläuft. Ja.
Ja, eigentlich in jeder Hinsicht, nicht?
Ja, brutal.
Aber hast du schon gesagt, das ist jetzt halt der Alltag für einen Profi-Bodybuilder, der Profi-Bodybuilding macht. Das ist jetzt für jemanden, der irgendwo in Deutschland irgendeinen Angestelltenjob hat, natürlich nicht so einfach, sein Leben dort einfach so weiterzuführen, denke ich, gerade was die Einkünfte angeht. Vielleicht da noch abschließend ein kurzer Einblick. Du sagst, das Leben insgesamt ist jetzt nach deinem Eindruck sogar günstiger als in Deutschland. Wenn du jetzt mal so schaust um dich herum, jetzt hast du schon gesagt, der eine, der bei Liebherr arbeitet, der wird jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht verdienen. Hast du Leute kennengelernt, die irgendeinen normalen Angestelltenjob in Deutschland hatten, einfach rübergegangen sind und da was Vergleichbares machen und davon leben können? Oder machen solche Sachen dort eher Pakistaner und Inder?
Ja. Tatsächlich, sehr wenige Leute machen sowas. Mein Kumpel, der jetzt von Liebherr hier ist, der verdient sehr gutes Geld, aber er ist natürlich auch in einer Position auf der Baustelle, wo er auch viel Verantwortung hat und natürlich auch den Durchblick haben muss, wenn was passiert. Deswegen wird er auch auf Abruf zu bestimmten Baustellen geholt, um die Dinge einfach zu managen. Er bekommt tatsächlich dann auch so Sachen wie Apartment bezahlt, kriegt ein Auto von der Firma, Flüge und so weiter, wenn er jetzt nach Abu Dhabi oder so oder nach Katar fliegen muss, Aber da kannst du fahren, nach Katar fliegst du. Solche Sachen werden halt bezahlt. Alle so jobinternen Sachen. Apartment wird bezahlt, Strom wird bezahlt, Krankenversicherung wird bezahlt. Die können hier gut leben. Aber ich muss auch sagen, der hat einen harten Job, Mann. Der ackert hier im Sommer. Gut, im Sommer, wenn es richtig heiß ist, ist das smart. Er macht dann meistens Urlaub und arbeitet dann im Winter durch. Aber er arbeitet halt manchmal auch 10 Stunden, 12 Stunden, wenn es sein muss, ne? Aber ihm macht das nichts aus. Das Ding ist halt, du kannst ja wirklich, ich bin zum Beispiel Industriemechaniker. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Job finden würde, mit dem ich überleben kann. Weil dafür sind ganz andere Leute hier, wie du schon gesagt hast, Indien und Pakistan. Und da gibt's ja auch oft dieses Gerücht, dass vor allem in den deutschen Medien, habe ich das Gefühl, wird es oft gebracht, dass die hier für minderwertige Löhne und unter Zwang arbeiten. Und ich habe das, weil mir das auch oft nahe ging und ich wissen wollte, was abgeht. Ich habe ja hier ganz viele Leute um mich herum an Baustellen, Taxifahrer und so weiter. Wenn du mal mit denen sprichst, die aus Indien kommen oder aus Pakistan kommen, die sagen, Alter, das ist das Geilste, was mir passieren konnte. Wenn ich hier nicht wäre, dann würde meine Familie verhungern daheim. Er sagt, ich arbeite hier jetzt ein paar Jahre und danach kaufe ich mir ein kleines Häuschen und wir chillen mit meiner Familie daheim. Ich kann jeden Monat Geld nach Hause senden. Ich habe hier nicht viel, ich brauche hier aber nicht viel. Ich bin hierher gekommen in das Land, um zu arbeiten. Ich bekomme hier für die Verhältnisse einen guten Job. Ich habe saubere Klamotten an, ich habe Essen, ich habe eine Bude, ein Dach über dem Kopf. Und dann bin ich hier zum Ackern. Ich acker hier 10, 12 Stunden am Tag, mach Kohle, schick meiner Familie Kohle heim. Jeder ist glücklich. Und am Ende mache ich Frührente, gehe zurück in mein Land und kann mir ein Haus kaufen, was ich sonst niemals hätte kaufen können. Deswegen, man muss es immer von zwei Seiten sehen. Die kommen natürlich her, um hier auch zu ackern, auch harte Bedingungen, aber es ist auf keinen Fall so, dass sie irgendwie ausgebeutet werden, sondern zum Beispiel auch von meinem Kumpel, der arbeitet ja auch auf der Baustelle, er sagt, die Gesetze und die Regeln auf solchen Baustellen sind extrem krass, weil die sich natürlich auch keinen schlechten Ruf machen wollen. An jeder Baustelle, an der ich vorbeilaufe, wenn ich meinen abendlichen Walk mache, siehst du immer Riesenschilder, Helmpflicht und so Instructions. Jeder arbeitet mit Weste, mit Helm. Es sind immer mehrere Leute am Start, die alles kontrollieren. Gesundheitsamt kommt vorbei. Also hier muss schon alles richtig ablaufen. Ja, im Sommer, wenn es richtig heiß ist, zwischen den heißen Stunden, ich glaube von 13 Uhr bis 16 Uhr wird nicht gearbeitet. Da ist Arbeitsverbot in ganz Dubai. Es wird wieder gearbeitet, wenn es dunkel wird.
Ja. Crazy.
Und du hast hier zum Beispiel alles gut durchdacht. Du hast hier auch zum Beispiel sehr oft kostenloses Wasser. Du läufst zum Beispiel spazieren im Park und dann hast du im Park so einen Ständer, alle paar Meter oder alle paar hundert Meter hast du dann so einen Ständer, da ist so ein Becken, da sind so zwei Hähne, kaltes und normales Wasser und du kannst dir da frisches Wasser ziehen für jeden, der dort draußen rumläuft. Ja, for free.
Ja, in Deutschland ist so eine Situation dann genutzt, halt für 5 Euro ein Wasser zu verkaufen, die Leute über den Tisch zu ziehen.
Ja. Und du hast hier zum Beispiel Bushaltestellen, die sind alle gekühlt mit Klimaanlagen, alle Bushaltestellen sind so verschließbar im Sommer, die gehen so zu. Dann crazy. Hast du zum Beispiel für die ganzen Lieferdienste, weil die halt im Sommer auch immer unterwegs sind und es heiß ist, haben die jetzt überall an so Stellplätzen, wo die Lieferservices sich sammeln, das sind so ganz viele Scooterfahrer, wie in Thailand, von ganz vielen verschiedenen Firmen. Die haben immer so einen riesen Kasten hinten drauf mit Werbung von ihrem Serviceanbieter und davon gibt es hier ganz viele und die sammeln sich dann meistens in so, hier gibt es so bestimmte Spots, da stehen dann ganz viele und dann laufen die alle in die Restaurants rein, in die Shops rein und holen sich dann die Sachen ab und liefern es dir dann. Und da gibt's jetzt an den Hotspots immer so kleine, da haben sie jetzt, wo ich kam, gab's das noch nicht so viel, jetzt gibt's das immer mehr, haben die so ganz viele Buden gebaut, die sind auch ein bisschen größer, die sind klimatisiert, lassen sich komplett zumachen, da gibt's Akkuladestationen, da gibt's Steckdosen, da können die reingehen, wenn's denen zu warm wird und sich mal abkühlen. Ja. Also so, es wird schon viel gedacht, aber ich muss natürlich sagen, ich weiß natürlich nicht, was wirklich abgeht hinter verschlossenen Türen oder wie das wirklich aussieht. Vielleicht ist da was dran,
so wie ich mit den Leuten geredet habe, mit dem Paar über die Jahre, vor allem die Taxifahrer haben immer gesagt, ich mache hier richtig gutes Geld, ja. Und ich würde auch sagen, dass die Taxifahrer und die Uber-Fahrer, die hierher kommen, die haben wahrscheinlich so den besten Job hier. Von denen, die aus Pakistan und Indien kommen. Die sind dann schon so high class, ja. Und ansonsten hast du hier als Ausländer, so wie ich oder so, hast du hier wenig Möglichkeiten, ich sag jetzt mal in der Industrie oder so, Fuß zu fassen, um wirklich überleben zu können. Die können auch überleben, aber sind wir mal ehrlich, die leben in einer WG mit mehreren Leuten. Es ist nicht wirklich gemütlich, glaube ich. Und die ackern halt den ganzen Tag. Wenn du hier wirklich einen Job haben willst, von dem du leben kannst oder willst, wo es dir gut geht, wie in Deutschland, dann musst du wirklich irgendwas machen mit so IT, mit so Marketing. Sowas läuft hier, ja. Aber sonst wird es halt ganz schwierig, sage ich.
Ja, ich denke, das ist ein rundes Bild, auf jeden Fall ein positives Bild. Und mich freut es in erster Linie enorm, dass es dir da so gut geht. Unabhängig davon, was uns allen jetzt vielleicht nicht bekannt wird.
Ich würde noch gerne einen Abschluss machen, weil ich so viele Nachrichten bekomme, dass Leute auch hierher kommen wollen. Und wie sollen die hierher kommen? Und wenn jemand da draußen zum Beispiel selbstständig ist, ein unabhängiges Business hat, so wie wir jetzt vielleicht auch online ihr Geld verdienen, es wird niemals der Tag kommen. Ich sage, das ist so wie Kinder kriegen. Es ist passiert in den seltensten Fällen, dass wirklich Partner zueinander sagen, jetzt wollen wir Kinder kriegen und dann machen die es. In der Regel passiert und dann ist es da. Genauso muss man das mit der Auswanderung machen. Ihr müsst einfach machen mit dem Gedanken, den ich im Kopf hatte, wenn es schief läuft, dann gehe ich halt einfach zurück und fange von neu an. Was soll passieren? Mehr als gewinnen kannst du nicht. Das Einzige, du kannst in jedem Fall nur gewinnen und auch wenn es nur Lebenserfahrung ist. Sowas prägt dich, sowas macht dich reifer im Kopf und lässt dich wirklich wachsen, mal wirklich alleine irgendwo zu sein. Und Angst gehört dazu, seid nicht so naiv, kommt nicht einfach so her. Und bevor ihr den Entschluss wagt, herzukommen und euch überhaupt Gedanken macht über Dubai, das habe ich nämlich sehr oft in meinen DMs, macht euch überhaupt keine Gedanken über, wohin soll ich gehen, was kostet es, bla bla bla, vergisst es alles. Ihr müsst erstmal hierher kommen, wie ich das gemacht habe, und wirklich einen Monat mindestens, wenn nicht sogar lieber 3 Monate hier bleiben, am besten auch im Sommer, um zu verstehen, wie ist das Land, wie funktioniert es wirklich hier, auch mal ein bisschen sich zu unterhalten mit den Einheimischen, nicht nur an Touristenorten zu sein und dann auch mal außerhalb der Komfortzone sein im Sommer. Und wenn ihr dann nach diesen 3 Monaten sagt, ey Mann, könnte ich mir vorstellen, dann würde ich mir Gedanken machen, den nächsten Schritt zu gehen. Alles andere bis dahin, dass dieser Schritt nicht erledigt ist, ist alles Hokuspokus. Weil am Ende kann es euch vielleicht nicht gefallen und dann sind alle Gedanken, die ihr vorher schon im Kopf hattet, unnötig. Zeitverschwendung.
Ja, wichtiger Punkt für alle, die zu viel Positives mitgenommen haben. Vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, nochmal drüber nachzudenken.
Ey, absolut. Guck mal, das Ding ist ja, nur weil ich es hier so feier, heißt es ja nicht, dass jetzt jemand her... Das kann ja sein, dass der eine jetzt herkommt und denkt, krass, das hört sich so geil an. Der kommt hierher und der kommt gar nicht klar. Ey, ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, ey, Thailand ist viel geiler als Dubai. Thailand ist so gut. Dann bin ich extra dahin und habe gedacht, krass, das muss geil sein. Ich bin dahin, das war gar nichts für mich. Und genau so ist es.
Ja,
Ich find's cool. Ich habe hier Anschluss gefunden. Vielleicht ist das auch mein Glück gewesen, dass ich jetzt so eine geile Community um mich rum habe. Wenn die nicht wäre, wer weiß, wo ich dann wäre. Vielleicht wäre ich dann mehr alleine und hätte oft dieses Einsamkeitsgefühl, auch wenn ich mit Viola hier bin. Aber du brauchst ja trotzdem noch so ein bisschen andere Bezugsleute, andere Leute, die dich nach vorne bringen, zusammen motivieren, sowas. Wenn du das nicht hast, wenn du das Umfeld nicht hast, dann kann der geilste Ort der Welt Kacke sein und der schlechteste Ort der Welt kann der geilste sein, wenn du eine geile Gemeinschaft hast.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, denke ich auch. In diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, die hier offen geblieben sind, dann schreibt die Fragen unbedingt in die Kommentare, dann machen wir vielleicht noch ein Follow-up. Und wenn ihr Adolf unterstützen wollt bei seinem Weg in Dubai, dann könnt ihr bei German Elite Nutrition vitaminversand24.com einkaufen mit dem Code ADOLF10. Und natürlich könnt ihr auch den Code Sascha oder Anwalt nehmen, wie immer.
Ja,
in diesem Sinne,
ihr nehmt einfach was, euch am meisten gefällt.
Vielen Dank, dass ihr alle so lange zugehört habt. Ich glaube, das war die längste Folge, die wir in diesem Format bisher gemacht haben.
Doch schon, ja.
Gespräche von uns dreien mit weiteren könnt ihr auch regelmäßig auf dem German Elite Nutrition Kanal sehen.
Roundtable.
Roundtable.
Yeah.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.